Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und heute zu Gast bei mir ist Dr. Dirk Bange. Er ist Erziehungswissenschaftler und Leiter der Abteilung Familie und Kindertagesstätten der Sozialbehörde Hamburg. Und sein großes Thema ist frühe Hilfen. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Bange. Sie dürfen gerne einmal erzählen, was denn die frühen Hilfen überhaupt sind. Und wo die bei helfen?
Ja, also vielleicht auch noch mal eine kleine historische Einordnung. Die frühen Hilfen sind im Grunde genommen entstanden und auch eine Reaktion auf schwierige Kinderschutzfälle, die wir in Deutschland hatten. Es sind in den 2000er Jahren Kinder zu Tode gekommen. Es gab anlässlich dieser Todesfälle dann sogar eine Runde bei der Kanzlerin seiner Zeit. Und dann sind die frühen Hilfen im Grunde genommen verstetigt und weiterentwickelt worden, muss man sagen. Die frühen Hilfen sind, wenn Sie sich das vorstellen, der erste Teil sind die sogenannten Babylotsen. Die sind auf den Geburtsstationen und wenn Sie dann als Mama oder Papa auf die Geburtsstationen kommen, dann wird Ihnen da ein Angebot gemacht, dass, falls irgendwas schwierig ist, Sie gerne mit den Kolleginnen und Kollegen von den Babylotsen sprechen können. Wenn die Babylotsinnen und Babylotsen merken, dass sie einen Hilfebedarf haben, dann werden sie weitergeleitet. Bei uns heißt es in sogenannte Familienteams. Wir sind dann im Grunde genommen darauf vorbereitet, dass junge Eltern kommen mit Schwierigkeiten und helfen diesen jungen Eltern bei den Schwierigkeiten weiter. Wenn sie selber nicht genügend helfen können, dann können diese natürlich, also die Familienteams, die Eltern weiterleiten, zum Beispiel in der Erziehungsberatung oder andere Hilfeformen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch der Gesundheitsversorgung. Und das ist ein, glaube ich, sehr gutes System, was sich an alle werdenden Eltern richtet und was sich dann im Besonderen hinterher auch vielleicht an Eltern richtet, die Schwierigkeiten haben rund um die Geburt, was aber nicht so selten ist bei vielen Eltern und die dann natürlich, wenn sich ganz besondere Probleme ergeben, auch für diese Familien bereitstehen.
Jetzt ist es natürlich so, das hört sich erstmal schön an. Eltern haben Startschwierigkeiten vielleicht, Babys können super anstrengend sein, Stichwort Schreikinder und so weiter. Und wie kommt man jetzt mit diesem neuen Leben klar? Und da kann ich mir vorstellen, dass dann viele auch sagen, ja, okay, da ist vielleicht eine Hilfe ganz nett, jemand, der berät. Was ist denn aber, wenn die Eltern selber eigentlich die Gefahr sind fürs Baby?
Der eine Aspekt ist den Sie ansprechen. Natürlich ist es so, und das wollen viele, glaube ich, auch für sich nicht wirklich annehmen, dass schon Kinder missbraucht werden, auch im Babyalter. Hm. Wenn ich sowas sage, auf Veranstaltungen sind viele erschrocken. Sie können sich vorstellen, dass Kinder zum Beispiel schreiende Babys von mir schütteln oder auch mal hauen, in Anführungszeichen. Wenig vorstellen können sich auch die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitswesens, dass schon unter einjährige Kinder sexuell missbraucht werden und oder auch dann ein- oder zweijährige Kinder, weil das nicht in unser Bild von Kindheit passt. Von daher sind natürlich die frühen Hilfen auch gefordert, jetzt nicht nur bei sexualisierter Gewalt, sondern auch bei anderen Formen von Gewalt gegen Kinder achtsam zu sein und wenn sie sowas wahrnehmen, entsprechende Schritte zu gehen. Das ist der eine Teil. Ich kann Ihnen gleich auch noch mal ein paar Zahlen dazu nennen. Ja. Der andere Teil ist, ich war eingeladen in NRW auf eine Veranstaltung 2 Jahre nach Lüchte. Da habe ich einen Workshop gemacht und nach dem Workshop hat mich eine gerade Mama gewordene Frau angerufen und hat gesagt, sie ist missbraucht worden als Mädchen. Und sie war bei Gynäkologen und Gynäkologinnen, na klar, also Geburtsvorbereitung und so weiter. Sie hat in diesen Situationen dissoziiert und sie ist nicht gefragt worden. Warum dissoziieren, also ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, warum dissoziieren sie oder warum frieren sie ein? Und sie ist auch in Geburtsvorbereitungskursen, die dann zum Beispiel auch von der Jugendhilfe veranstaltet werden, nie darauf hingewiesen, dass es Frauen gibt und auch Väter natürlich, werdende Väter, die als Kinder missbraucht worden sind und dass das für die eine besondere Schwierigkeit sein kann. Ich sage das aber in aller Vorsicht, weil das nicht generalisiert werden darf, wenn sie schwanger werden. Das sind die beiden Aspekte, die bei dem Thema, glaube ich, eine Rolle spielen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass die frühen Hilfen auf beide Themen stärker Acht geben.
Die erste große Frage ist natürlich, sind denn jetzt diese Babylotsinnen, sind die denn darauf geschult, das alles zu erkennen? Und sind die auch persönlich geeignet, wir kennen das beispielsweise aus den Jugendämtern, ne? Es ist ja oft auch eine Charakterfrage, ob jemand dann den Mut hat zu sagen, hier stimmt was nicht, ich kann es nicht genau einordnen, aber ich gehe jetzt mal die ersten Schritte und lasse da nochmal jemand draufschauen oder wende mich an jemanden oder bin ich selber in mir verunsichert und denke, ach nee, ich will jetzt auch nicht die Flöhe husten hören. Wie werden diese Leute ausgebildet? Wie werden die denn ausgewählt?
Also die Kolleginnen, die bei uns mindestens, aber das ist bundesweit, glaube ich, so in den frühen Hilfen arbeiten, sind alles Fachkräfte und sie sind schon ein Stück weit Richtung Kinderschutz ausgebildet. Ob das Thema sexualisierte Gewalt eine genügend große Rolle in der Ausbildung spielt, das würde ich in Frage stellen. Das gilt aber im Grunde genommen nicht nur für die frühen Hilfen, sondern das gilt generell. Und die Jugendministerkonferenz hat ja im letzten Mai auch einen entsprechenden Beschluss getroffen, dass in allen einschlägigen Ausbildungsgängen das Thema Kinderschutz und insbesondere auch das Thema sexualisierte Gewalt einen breiteren Raum einnehmen muss und in den Curriculas verankert werden muss. Ich glaube, da ist Luft nach oben. Generell sind die Kolleginnen und Kollegen aber auf den Kinderschutz ein Stück weit vorbereitet. Und es gibt eine, neben der, ob sie genügend vorbereitet sind, eine zweite Problematik. Die Arbeiten oder die frühen Hilfen arbeiten auf Vertrauen und Freiwilligkeit. Und es gab eine lange und bis heute währende Diskussion, wie ist das Verhältnis von, ich sag mal, Prävention und intervenierenden Kinderschutz, so wie das in der Fachszene genannt wird. Weil natürlich da die Angst besteht, wenn ich jetzt eine 8a-Meldung ans Jugendamt mache, dass die Hilfebeziehung zu der Familie darunter schwer leidet. Das ist aber keine Spezialität bei den frühen Hilfen, sondern generell eine Problematik.
Ja, ich meine, und dieses Problem mit der Ausbildung und so weiter und den Studiengängen, das haben wir ja in absolut allen Bereichen des Kinderschutzes. Das ist ja wirklich nicht nur darauf. Jetzt wissen wir ja, dass zum Beispiel auch manche Säuglinge schon mit blauen Flecken auf die Welt kommen, weil die Mutter in der Schwangerschaft Gewalt, Partnerschaftsgewalt erlebt hat. Und das sind ja alles solche kleinen Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man da mit so einem kleinen Baby zu tun hat, wenn man beim Wickeln hilft und so weiter. Wenn das jetzt jemand hört, diese Folge, der vorhat, in den frühen Hilfen zu arbeiten, wie würden Sie da rangehen an diese ganze Sache? Wie kann man sich da gut drauf vorbereiten?
Ja, erstmal, also der Zugang muss schon ein positiver bleiben, weil wir gesehen haben, in den Kinderschutzfällen, die damals misslungen sind, bezogen auf die dann toten Kinder, dass wir oft als Hilfesystem keinen richtig guten Zugang hatten. Und gerade das Thema, sag ich mal, Schwangerschaft, man kriegt ein Baby und so, da sind viele Familien sehr offen, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Das sollten wir nutzen. Also der Zugang muss positiv bleiben. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich die Fachkräfte darauf vorbereitet sein müssen, dass sie mit solchen Geschichten konfrontiert werden. Da das in den Ausbildungsgängen im Moment noch nicht genügend sozusagen berücksichtigt wird, würde ich den Fachkräften raten, zum Beispiel einen solchen Podcast zu hören, wie den wir gerade haben, und oder auch Fortbildungen entsprechender Art aufzusuchen, einfach um ein Gefühl zu kriegen und einfach auch, um sich vorstellen zu können, dass schon schwangere Frauen misshandelt werden, dass Babys mit blauen Flecken auf die Welt kommen, dass aber auch schon Babys, das ist mir wichtig, auch sexualisierte Gewalt erfahren, weil das oft nicht sozusagen sich wirklich vorgestellt werden kann. Wir müssen also ein Stück an uns arbeiten und ich nehme mich damit ein, weil das auch eine schwierige Vorstellung ist, dass so kleinen Kindern schon sowas passiert, dass wir das überhaupt sozusagen auf dem Schirm haben und als möglichen Hintergrund für bestimmte Auffälligkeiten sozusagen im Kopf haben. Das wäre mir eigentlich im Grunde genommen die wichtige Botschaft an der Stelle. Und wenn ich mal so zwei, drei Zahlen zitieren darf, Bei der polizeilichen Kriminalstatistik 2020, die 21er Zahl habe ich jetzt noch nicht gelesen, da waren 13% der Kinder unter 6 Jahren. Und ja, also das sehen Sie auch bei den angezeigten Fällen, bezieht es sich schon häufig auf kleinere Kinder. Und es gibt ja eine Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs oder sexualisierter Gewalt. Die haben 870 Interviews geführt mit Betroffenen auch innerfamilialer Gewalt. Und bei über 50% fing der Missbrauch vor dem 6. Lebensjahr an. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo man sagt, mein Gott, was will der Banger denn? Das ist ein solches seltenes Ereignis, auf all das können wir nicht vorbereitet sein. Sondern das ist ein relativ häufig vorkommendes Ereignis. Und deswegen ist es mir so wichtig, dieses Thema ein bisschen stärker in den Fokus der frühen Hilfen zu rücken. Weil ich doch den Eindruck hatte, dass das da bisher ein gewisses Schattendasein in Anführungszeichen ist.
Ja, genau. Es muss einfach immer mitgedacht werden. Die Möglichkeit des sexuellen Missbrauchs muss genau gleichwertig mitgedacht werden mit Windeldermatitis oder sonstigen Gründen. Und das bedeutet nicht, dass man hypersensibel ist und eben, ne, wie dann oft gesagt, die Flöhe husten hört, sondern dass man einfach mit Sachverstand sagt, diese Möglichkeiten gibt es und alle Möglichkeiten lasse ich abklären. Und natürlich möchte niemand bei einem sehr geröteten Kinderpo an sexualisierte Gewalt denken, weil wir grundsätzlich nicht an sexualisierte Gewalt denken wollen. Aber das müssen wir, wenn wir schon so nahen Kontakt haben mit Kindern, ja.
Also sich, wenn Sie so einen Verdacht haben, auf jeden Fall eine Kollegin oder einen Kollegen zu suchen, mit denen Sie das mal austauschen können, ob der vielleicht Ähnliches beobachtet hat beim Kind oder wie das auch einzuschätzen ist, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und zudem ist es so, solche Kolleginnen sollten sich auch trauen, das in Runden anzusprechen, weil ich oft den Eindruck habe, dass bestimmte Dinge, die so ein bisschen außerhalb dessen liegen, was man sich vorstellen kann, oft keinen Raum einnehmen. Und wenn man das hat, deswegen, da braucht man auch gar nicht aufgeregt oder so zu sein, einfach ansprechen, sich Hilfe suchen. Und zur Not kann man auch als Fachkraft in den frühen Hilfen beim Jugendamt anrufen und erstmal anonym sich beraten lassen, ob das, was man beobachtet hat, also bei einer insofern erfahrenen Fachkraft, darauf hinweist, dass da was im Argen liegt. Das würde ich im Grunde genommen so als die richtigen Wege bezeichnen. Und zwar unaufgeregt möglichst und sozusagen dann aber eben auch den Regeln der Kunst entsprechend. Und das wären so die Regeln, die ich dafür wichtig erachten würde.
Und man kann auch immer bei der medizinischen Kinderschutzhotline anrufen. Die ist nämlich nicht nur für MedizinerInnen, sondern auch für alle Mitarbeitende aus der Kinder- und Jugendhilfe. Auch Jugendämter, sogar Familiengerichte können dort anrufen, wenn sie Verdachtsfälle haben und wenn sie so ein bisschen eine Guideline brauchen, wie man jetzt damit am besten bei sich vor Ort umgeht. Also die medizinische Kinderschutzhotline, das ist ein Angebot, das gilt bundesweit. Es ist kostenlos, dort anzurufen. Sie finden die Nummer ganz einfach im Internet, einfach mal eingeben. Genau, und gerne dort einfach mal anrufen, auch wenn man nur einen Verdachtsfall hat und jetzt einfach gerade nicht weiß, wie weiter. Und gerne auch anrufen, weil es ist ja oft so, dass in den örtlichen Strukturen nicht alle immer auch so positiv reagieren, wie man sich das wünscht und dann auch einen Verdacht ernst nehmen. Also wenn man merkt, dass man bei sich vor Ort nicht weiterkommt, dann kann man das auch gerne mal outsourcen.
Ich finde den Hinweis, Entschuldigung, dass ich nochmal ins Wort, für den finde ich sehr, sehr wichtig, weil da eben auch in gewisser Weise zum Teil medizinischer Sachverstand da ist bei der medizinischen Kinderschutzhotline und vielleicht hilft das dann auch nochmal weiter im Gegensatz, nicht im Gegensatz, in Ergänzung, sag ich mal,
richtig,
zu dem, was Jugendämter an Wissen haben oder insofern erfahrene Fachkräfte. Ja. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Wir haben in Hamburg ein Scheidethaus. Ich habe letztens die beiden Leitungen da auch nochmal besucht. Auch solche Geschichten könnten dann sicherlich nochmal ins Auge gefasst werden. Und die Kolleginnen, die ich da getroffen habe und den Kollegen, die würden sich wahrscheinlich in Anführungszeichen über solche Anrufe freuen und würden gerne ihre Expertise auch als RechtsmedizinerInnen und als KinderärztInnen und so, die da haben, weitergeben wollen. Also vielleicht gibt es auch bei Ihnen vor Ort auch Childhood-Häuser oder andere Hilfekonstruktionen, wo Sie sich da Unterstützung holen können und einfach mal nachfragen können, wie schätzen Sie das denn ein als Expertinnen für solche Fragen?
Absolut. Und wenn wir da schon dabei sind, gerade Tipps zu sammeln, also das sind dann nicht nur die Childhood-Häuser, bei denen man auch einfach mal anrufen kann, sondern auch Kinderschutzambulanzen. Und es gibt ja auch immer diese spezialisierten Fachberatungsstellen, bei denen man sich auch einfach mal Tipps holen kann. Also Wildwasser und so weiter, die üblichen. Man kann das auch googeln. Genau. Und man muss da auch gar nicht so verschreckt rangehen. Also es gibt diese ganzen Hilfemöglichkeiten. Es gibt ja auch das Hilfetelefonmissbrauch. Das ist nochmal ein anderes als die medizinische Kinderschutzhotline. Und diese Angebote, die sind wirklich grundsätzlich erstmal für alle offen und natürlich auch für Mitarbeitende der frühen Hilfen. Herr Bange, Sie haben gerade vorhin das Thema angesprochen, wenn man selbst sexualisierte Gewalt erlebt hat und dann in diesen in den ganz normalen Untersuchungssituationen dann merkt, ups, da sind noch Überbleibsel aus der Vergangenheit. Ich meine, ich kenne es selber. Ich bin ja selbst Betroffene und Mutter von 4 Kindern. Und ich kenne das, wenn man dann in so einer Situation ist und wenn dann jemand, der nicht sensibel mit einem umgeht, ja, einen auch durchaus triggern kann. Und da haben wir ja dann immer dieses Problem, auf der einen Seite Hilfe anzubieten und auf der anderen Seite das nicht auf diese paternalisierende Art und Weise zu machen, so nach dem Motto, du hast einen Schaden und ich kümmere mich jetzt mal da um dich oder du bist eine latente Gefahr, weil du das selbst erlebt hast und damit nicht umgehen kannst und wer weiß, ob du dann eine gute Mutter sein kannst, nur weil du traumatisiert bist. Wir haben ja dann immer diese Balance, ne?
Ich sage jetzt mal beim Geburtsvorbereitungskurs, ne? Eben von der Frau erzählt, die mich da angerufen hat. Da würden doch im Grunde genommen 5, 6 Signale eigentlich ausreichen, an wenn da betroffene Frauen oder Männer dabei sind, die man setzen kann. Also ich habe, es gibt eine Studie aus Deutschland, da sind 85 betroffene Frauen befragt worden, wie ihre Schwangerschaft gewesen ist. Und da haben zum Beispiel dann knapp 60% gesagt, und nicht alle, deswegen habe ich das eben schon differenziert, dass der Missbrauch oder die sexualisierte Gewalt sich auf den Schwangerschaftsverlauf, ihr Gefühl zur Schwangerschaft und so ausgewirkt hat. Ne? Und ich könnte Ihnen noch ein paar andere Zahlen nennen. 42% waren unzufrieden mit der Geburtsvorbereitung versus 19% der nicht missbrauchten Frauen, die befragt. Ne? Sehen Sie also, dass da was im Argen liegt. Wenn man also in so einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs sagen will, Sie alle wissen ja, es gibt sexualisierte Gewalt in Deutschland. Und ich sage mal, viele, viele Frauen sind betroffen. Die UBSKM sagt immer, in jeder Schulklasse sitzen 1 bis 2 betroffene Kinder. Also gehe ich auch davon aus, dass hier möglicherweise in dem Geburtsvorbereitungskurs eine betroffene Frau oder ein betroffener Mann sitzt. So. Ich wollte damit eigentlich, ich mache jetzt wie Geburtsvorbereitung, ich wollte damit eigentlich nur sagen, falls Sie in so einer Situation sind, können Sie sich, und jetzt können wir wieder auf die Hilfesysteme verweisen, können Sie sich zum Beispiel bei einer der spezialisierten Fachberatungsstellen Hilfe und Unterstützung holen. Und damit adressiere ich das Thema, sage im Grunde genommen, dass es für missbrauchte Frauen oder Männer nichts Ungewöhnliches ist, dass sie, wenn eine Schwangerschaft, also eine Geburt ins Haus steht, sich möglicherweise auch nochmal an den eigenen Missbrauch erinnern. Das adressiere ich und sage damit, ihr seid nicht falsch, sondern das ist ganz normal. Und wenn ihr jetzt Schwierigkeiten habt, müsst ihr jetzt nicht hier aufzeigen und sagen, ich bin betroffen und es macht mir Schwierigkeiten, sondern sie können mich von mir aus nach der Runde ansprechen und ich kann dann nochmal eine Hilfeadresse weitergeben. Oder sie wenden sich gleich an eine Fachberatungsstelle oder an eine andere Stelle und holen sich Hilfe. Ich glaube, dass allein diese Adressierung
absolut,
ne, ja, schon einfach helfen würde. Und dann haben sie nicht diese Situation, ich kenne das ja, ich habe früher vielfach Fortbildungen und so gemacht, dann haben immer welche aufgezeigt, in den Jahren so 90 und so, selbst betroffen und so. So muss man es ja gar nicht machen. Man kann es einfach adressieren und sagt 2 Botschaften. Das ist normal, dass man damit möglicherweise Schwierigkeiten hat und du kannst dir Hilfe suchen.
Viele unterschätzen das ja dann auch selber. Also auch wenn es dann an die Geburt direkt geht, dieses wiederholte Ausgeliefertsein in einer Situation, die einfach eine Ausnahmesituation ist, eine Situation, wo man weiß, die muss man durchstehen. Da gibt es jetzt keinen drinnen, das haben Geburten so an sich. Und ich glaube, viele ahnen das eben auch gar nicht, was da auf einen zukommen kann in diesem Moment und dass man auch so eine Geburt neben sich erleben kann. Und wenn man dann eben umgeben ist von Hebammen und Ärzten, die dann auch gar nicht sehen, was denn da jetzt gerade passiert und warum denn die Gebärende jetzt wie im Nebel ist, sprich dissoziiert, gar nicht richtig anwesend ist, nicht auf Ansprache reagiert und denkt, was ist denn hier los? Also da sind wir wieder beim Thema Ausbildungen. Es muss leider jeder, der mit Menschen arbeitet, muss einmal diese ganzen Thematiken gelernt haben und wissen, wie man damit umgeht.
Neben der Jugendhilfe ist natürlich, sind zum einen die Kinderärztinnen und Kinderärzte auch bei den U-Untersuchungen nochmal gefragt. Da ist auch eine gewisse Weiterentwicklung auf jeden Fall in den letzten Jahren zu verzeichnen, das muss man sagen. Wo ich kein Spezialist für bin, ist, ich mache ja Jugendhilfe, ist natürlich hier die Frage zum Beispiel von Gynäkologinnen und Gynäkologen. Sie haben das eben ja so geschildert, also mir haben Frauen geschildert, dass sie gerade bei diesen ärztlichen Untersuchungen, weil sie die Situation möglicherweise auch an die Missbrauchssituation erinnert, also relativ ohnmächtig in Anführungszeichen, ich will keinem Gynäkologin oder so hier zu nahe treten, aber sie sind in einer ähnlichen Situation.
Genau.
Deswegen häufig diese dissoziativen Reaktionen auch. Und es ist auch normal, wenn Sie mit Betroffenen sprechen, mit betroffenen Frauen sprechen, sagen Ihnen das relativ viele. Und da wäre natürlich auch für dieses Hilfesystem, wäre es, glaube ich, günstig, dass man das mindestens weiß und dass man die Daten, die ich eben gesagt habe, dass relativ viele Frauen betroffen sind, dass man das im Auge hat und dass, wenn es komische Reaktionen gibt, in Anführungszeichen komisch, ne, dass man dann vielleicht daran denkt, oh Mann, die Frau könnte auch Betroffene von Missbrauch sein. So, auch, und auch da würde ich immer nicht, ich würde immer für ein vorsichtiges Umgehen mit der Thematik plädieren, aber eben die Thematik auch ansprechen.
Genau, wenn man das nämlich, und das kann ich bestätigen, wenn man merkt, das Gegenüber hat da eine Grundahnung von dem Thema, dann wird das auch so entschamt. Dann fühlt man sich nicht mehr wie der komische Außenseiter, die Außenseiterin, die jetzt hier mit so einem Ekelthema zu tun hat, sondern dann weiß man, ah, okay, es ist normal, das kann vorkommen, die Leute sind geschult, die wissen Bescheid, sie können mich weiterverweisen und das nimmt schon sehr, sehr viel Druck von den Betroffenen.
Ich sage mal so, ich weiß, wie schwierig das ist, Sie müssen sich dafür nicht schämen, Sie sind nicht mitverantwortlich und nicht mitschuldig und Sie sind auch nicht eklig.
Ja.
Ich will das ganz deutlich sagen, falls uns da Betroffene hören und so, das ist ein klares Signal auch in die Richtung, die Verantwortung, auch die Verantwortung für die Aufarbeitung, liegt zum Teil woanders, auch für die Aufarbeitung, nämlich bei den Hilfesystemen und nicht bei den Betroffenen selbst. Und die Hilfesysteme, das war ja Ihre Frage auch zu Anfang, müssen offen sein, solche Hinweise wahrzunehmen und entsprechend sensibel darauf zu reagieren.
Absolut. Danke nochmal für diesen Einwurf. Gehen wir nochmal kurz zurück zu diesen frühen Hilfen. Also das eine ist, okay, es gibt sexualisierte Gewalt an Kindern und auch schon an Babys. Und der nächste Gedankenschritt, den man ja dann machen muss, ist, ja, es sind gerade bei kleinen Kindern eben die Haupttäter, die leiblichen Eltern. Und wir wissen das auch aus den Zahlen der Aufarbeitungskommission, die Haupttäter sind die leiblichen Väter in diesem Kontext und dann haben wir die Mütter, die Mitwisser sind, die das selber nicht wahrhaben wollen, die wegschauen. Dann haben wir aber auch die, die es nicht also überhaupt nicht sehen können, nicht wahrnehmen können, vielleicht weil der Täter das auch gut versteckt, das kann auch sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer die, die dann schon ahnen, da stimmt was nicht und die dann aber auch wiederum Angst haben und nicht wissen, wie beweise ich das denn jetzt und wie gehe ich denn da jetzt damit um? Und deswegen ist es so wichtig, dass die wenigen Menschen, die überhaupt die Möglichkeit haben, in diese sonst sehr geschlossenen Familiensysteme hineinzuschauen und die Zeit verbringen, gerade in dieser vulnerablen Anfangszeit der ersten Monate mit einem neuen Baby in einer Familie, dass die eben ganz genau hinschauen, weil die wirklich Gamechanger sein können, damit solche Fälle eben nicht unnötig, dass dieses Leid nicht unnötig über Jahre rausgezögert wird.
Aber Sie beschreiben natürlich, das macht es aber auch für die Kollegen in der praktischen Arbeit schwierig, sehr unterschiedlich. Die Fallkonstellationen sind sehr unterschiedlich, gerade wenn kleine Kinder missbraucht werden und wenn es dann auch noch organisierte Strukturen sind, sind oft beide Elternteile involviert. Also auch die Mama hilft nicht, sage ich jetzt mal so. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu agieren, weil man im Grunde genommen keine Möglichkeiten hat, jetzt einen Elternteil, den nicht missbrauchenden Elternteil zu adressieren und zu gucken, wie kann man das so unterstützen. Und bei den nicht missbrauchenden Elternteilen haben sie auch nochmal sehr unterschiedliche psychologische Situationen. Das ist auch ein bisschen nachvollziehbar, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Mann geheiratet, weiß ich nicht, vor 10 Jahren. haben aus ihrer Sicht eine gute Ehe, sich dann vorzustellen, also ich will keine Lanze brechen für die Mütter oder für die Väter, sich vorzustellen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin das Kind missbraucht, ist schon auch schwierig, ne? Deswegen brauchen die nicht missbrauchenden Elternteile auch eine starke Unterstützung, um überhaupt den Kindern oder um erstmal für sich überhaupt klarzukriegen, dass diese Situation so ist, wie sie wahrgenommen haben. Und das ist auch voraussetzungsvolle Arbeit. Und seien Sie nicht irritiert als Fachkräfte, wenn die Eltern oder die nicht missbrauchenden Elternteile ambivalent reagieren. Ne? Das ist dann zum Teil so, mein Gott, ja, ich glaube dem Kind, aber das kann doch nicht sein und so. Also wer sich jetzt uns zuhört und sich in so eine Situation versetzt, ich glaube, das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Das entlastet aber die Eltern nicht davon, die nicht missbrauchenden Eltern, für ihre Kinder aktiv zu werden. Und wenn sie mit Betroffenen sprechen später, also dann sind viele auch sehr enttäuscht von ihren nicht missbrauchenden Elternteilen, häufig den Mamas, die aus Sicht der Betroffenen nicht unterstützend genug reagiert haben oder die Hinweise nicht wahrhaben wollten oder nicht wahrgenommen haben. Und da sind die Verletzungen tief.
Ja, dieses Gefühl des im Stich gelassen Werdens ist manchmal fast noch schlimmer als der Missbrauch selber.
Das ist natürlich perfide. Sie haben das, wir kommen aber von frühen Hilfen ab, aber Sie haben das eben beschrieben. Viele Täter treiben bewusst einen Keil in die Eltern-Kind-Beziehung zum nicht missbrauchenden Elternteil. Ja. Weil der nicht missbrauchende Elternteil ist schon das größte Risiko, um aufzufliegen. Ich sage es mal ein bisschen umgangssprachlicher. Mhm. Und gab schon sehr früh einen Roman, der hieß Die Liebe Angst. Und der bezeichnet diese Ambivalenz der Kinder. Sie kriegen auch was von den Vätern oder von den Tätern und sie haben gleichzeitig Angst. Und das macht es ihnen auch hinterher schwer, zum Beispiel richtig starke Wut zum Teil zu entwickeln auf den Täter. Und ich will nochmal sagen, der Täter ist der Hauptverantwortliche. Die nicht missbrauchenden Elternteile haben auch eine Verantwortung, aber eine andere Verantwortung. Und das sind schon perfide zum Teil Dynamiken, die auch für die Fachkräfte natürlich die Schwierigkeiten miterzeugen, vor denen sie stehen, wenn sie solche Verdachtsmomente dann haben.
Ja, und vielleicht an der Stelle dann auch nochmal der Appell an Elternteile, dass wenn sie sowieso schon Mitarbeitende aus den frühen Hilfen bei sich in der Familie haben und wenn sie selber schon mal diesen Gedanken gehabt haben, dass da vielleicht was nicht stimmt und dass der Partner vielleicht das Kind missbraucht oder irgendwie grenzüberschreitend ist oder auch Gewalt anübt. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen, ne? Auch das Thema Schütteln, wenn man überfordert ist mit einem schreienden Baby und so weiter. Und wenn man das bemerkt, dass man da dann auch als nicht gewalttätiger Elternteil bitte den Mut hat, sich dann da vertrauensvoll an diese Personen zu wenden und zu sagen, hey, können wir da mal drüber sprechen? Können wir da mal uns Hilfe holen.
Und gerade das Thema Schütteln ist so, wir haben in Hamburg noch ein Bündnis gegen das Schütteltrauma gemacht, unter anderem auch mit den Kollegen vom Childhood-Haus und anderen, weil doch auch in der Bevölkerung zum Teil noch die Vorstellung herrscht, dass Schütteln nicht so wirklich schadet. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen schon, leichtes Schütteln kann, das hat was mit der Einbindung des Gehirns sozusagen, gerade im Wachstum bei Babys und so zu tun, kann schon deutliche Spuren hinterlassen. Und das ist nicht nur das Thema sexualisierte Gewalt, sondern auch Thema Schütteln und andere Dinge, die man natürlich auch ein Stück weit im Auge haben muss. Und wir versuchen da aber auch immer präventiv zu sein und so Hinweise zu geben, wie Eltern reagieren können, wenn ihr Kind 4 Stunden geschrien hat. Ne? Also nicht zu schütteln, sondern vielleicht mal kurz aus dem Raum gehen, um mal durchzuatmen. So, da gibt es gute Materialien. Und zum Thema innerfamilialen Missbrauch will ich nochmal die Kampagne der unabhängigen Beauftragten erwähnen, die ja gerade darauf hinweist. Ne, viele können sich vielleicht vorstellen, dass ein Fußballtrainer, Arztmitarbeiter oder so Kinder missbraucht. Richtig schwierig wird das, wenn man Richtung eigener Familie schaut. Das muss man einfach sehen. Deswegen ist die Kampagne da, glaube ich, ein guter und wichtiger Punkt, um dem Thema dann auch nochmal mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema innerfamiliale Missbrauch ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist vor der Diskussion, was haben die evangelischen, katholischen Kirchen, was haben die Internate
aufzuarbeiten. Ja, richtig. Bei Familien, da gibt es nicht dieses schöne Feindbild, das man da schaffen kann. Ja, aber Haupttatort ist und bleibt tatsächlich die eigene Familie.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, was ich mir für die frühen Hilfen wünsche, ist, dass es noch eine bessere finanzielle Ausstattung der frühen Hilfen gibt, weil ich glaube, dass die frühen Hilfen das erste Regelsystem der Kinder- und Jugendhilfe als auch der Gesundheitshilfe sind, um den Eltern beizustehen. Und es gibt im Koalitionsvertrag einen Passus, der heißt Verbesserung der Situation rund um die Geburt. Da würde ich mir einiges wünschen. Das wäre aber so die generelle Ausstattung der frühen Hilfen. Ja, der zweite Punkt, wo ich mir wünschen würde, ist, dass im Grunde genommen auch das Thema sexualisierte Gewalt in den frühen Hilfen mehr Raum einnimmt, dass es dazu vielleicht auch weitere Untersuchungen gibt. Bisher ist es in Deutschland mau. Und drittens würde ich mir wünschen, dass sich die Kollegin, so wie ich das versucht habe, hier zu schildern, dem Thema einfach widmen, dem Thema aber auch jetzt nicht mit der allergrößten Angst begegnen, sondern den betroffenen Kindern hilft es am meisten, wenn wir darum wissen und wenn wir Schritte unternehmen. Und ein Punkt ist dabei immer, man kann das nicht allein. Man sollte sich als Fachkraft immer Unterstützung suchen. Und dann wird das auch was werden. Und wenn wir es schaffen in den nächsten Jahren, das wäre mein Wunsch, Kindern noch früher zu helfen, als das bisher schon der Fall ist, hätten wir einen großen Erfolg zu verzeichnen. Und das würde ich mir wünschen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, das war eine weitere Folge des Kinderschutz-Podcasts mit Dr. Dirk Bange. Und danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.